Meine Damen und Herren, grüß Gott und herzlich willkommen, die Sie um diese frühe Stunde schon hier in der Schwabenhalle sind, zur 17. Kirchenmesse Gloria, zum 5. Mal hier in Augsburg. Und ein besonderer Gruß gilt allen, die jetzt über Radio Horeb, die Sendung Lebenshilfe, und über das Fernsehen EWTN, katholisches Fernsehen, mit uns verbunden sind. Die Gloria ist ja eine Messe für Kirchenbedarf. Es sind fast 100 Aussteller hier und man kann staunen über viele Produkte, die man braucht zur Ausstattung von Kirchen und Klöstern, aber auch für das christliche Leben im Alltag. Es ist eine ganz besondere Messe und wenn Sie hier sind, dann wissen Sie es und haben es schon gemerkt. Es ist eine Messe für alle Sinne. Wenn man durch diese Halle geht, dann riecht man schon. Man riecht den Weihrauch, man riecht den Kerzenduft, man riecht auch die Kräuter des Kräuterpfarrers, des bekannten Kräuterpfarrers aus Österreich, der einen großen Stand auch hier wieder auf der Gloria hat. Man hört Orgeln, die ausprobiert werden, man hört Glockentöne, man hört Turmuhren schlagen und man sieht natürlich auch eine Menge, man sieht schöne Ikonen, wertvolle Kelche, schöne Paramente, christliche Kunst. Also eine Messe für alle Sinne. Und begleitet wird diese Ausstellung von einem Bühnenprogramm, das Alexandra Maria Linder, Adina Haug und ich moderieren dürfen. Wir führen Sie heute durch diesen ersten Messetag. Die Messe geht noch 3 Tage. Und wenn Sie uns jetzt zuschauen auf EWTN oder uns hören bei Radio Horeb, dann können Sie ja noch darüber nachdenken, ob Sie vielleicht morgen oder übermorgen auch selber hierher kommen sollen. Wir haben schon das Programm hier begonnen mit einem ökumenischen Morgenlob, eingestimmt von Prälat Dr. Bertram Mayer vom katholischen Bistum Augsburg und Erzpriester Malamousis von der griechisch-orthodoxen Kirche. Und wir freuen uns jetzt auf das erste Podiumsgespräch und dazu übergebe ich an Alexandra Maria Linder.
Vielen Dank, Michael Rack, für die freundliche Übergabe. Auch von mir ein fröhliches guten Morgen an diesem ersten Gloria-Tag, hier die Zuschauer auf der Messe und alle Zuhörer und Zuseher im Fernsehen und Radio.
Ist schon mal gut, wenn wir den anfangen.
Meine Damen und Herren, Karnevalisten pflegen zu sagen und zu singen, am Aschermittwoch ist alles vorbei.
Jetzt geht's.
Also seit gestern.
Ich kann es nicht machen, er muss mich runterregeln.
Beziehungsweise ab dem Aschermittwoch folgen 40 Tage Fastenzeit, die auf Ostern vorbereiten. Für viele Menschen ist diese Zeit verbunden mit schlechter Laune, denn sie müssen ja verzichten. Die meisten Menschen verzichten nach Umfragen auf Alkohol oder auf Süßigkeiten. Was die Fastenzeit aber sonst noch bringen kann und überdies bringen kann, darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Herrn Pater Dr. Jörg Müller. Er ist Palotiner, Theologe, Psychotherapeut und mehr. Herzlich willkommen hier auf der Gloria-Bühne in Augsburg, Pater Müller.
Dankeschön, ja.
Herr Pater Müller, haben Sie während der Fastenzeit schlechte Laune?
Nein, nie. Ich denke, die Fastenzeit heißt ja nicht weniger essen, die heißt weniger sündigen. Die meisten verzichten, wie Sie sagten, auf Bonbons, Alkohol, dergleichen mehr. Das hat ja mit Fasten nichts zu tun. Wo ist denn der spirituelle Wert? Die meisten fasten, um schlanker zu werden, die Linie zu halten, sich gesund zu fühlen. Ist nicht falsch.
Anderen nicht ins Wort fallen. Das ist eine Leistung. Oder,
dass sie mal zuhören, auch so eine Leistung. Die kleinen Dinge des Alltags. Oder, dass sie mal 5 Wochen lang nicht meckern, nicht tadeln, nur ermutigen und loben. Das ist ein Kunststück. Wer das gelernt hat, wird es so schnell nicht verlernen.
Nach dem Motto in der Bibel, wie es in Matthäus 6,16 steht, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht. Der Grundgedanke der Fastenzeit, Herr Pater Müller, Sie haben eigentlich schon zusammengefasst, was man alles tun kann. Was ist denn eigentlich der Grundgedanke der Fastenzeit? Wie würden Sie das jemandem erklären, der jetzt nicht unbedingt religiös oder bibelfest ist?
Fasten ist ursprünglich eine Besinnung, eine Überwindung des inneren Schweinehundes, um auch Gott näher zu kommen. Ein Reinigungsprozess der Seele, der ist körperlich mit begleitet natürlich, ne? Aber er muss hinführen zu Gott, eine nähere Beziehung zu Gott finden. Wenn das nicht stattfindet, dann ist das Fasten vordergründig medizinisches Fasten, nicht? Das können wir das ganze Jahr machen. Aber es geht darum, mal bis Ostern mal zu üben, wie steht meine Beziehung zu Gott eigentlich? Nicht? Habe ich überhaupt eine Beziehung? Und wie ist meine Beziehung zu meinem Körper, mein Leib? Wie gehe ich mit dem um? Das ist ein ganzes Brimborium, ein ganzes Konglomerat von Faktoren, die man beachten muss. Da ist das Gebet, intensiveres Gebet. Weniger essen, um frei zu werden. Das ist ja auch wichtig. Wir wissen, dass Menschen, die chronisch fasten, die sinnvoll chronisch fasten, einen Zugewinn haben an Gotteserfahrung. Das kann nur der verstehen, der es jemals erfahren hat. Man kann in der Tat Gott intensiver erfahren, wenn ich von mir Abstand nehme, auf Dinge verzichte um mich herum, um eins zu werden mit ihm. Das ist ein Prozess, der geht in 5 Wochen nicht auf. Da brauchen Sie ein Leben lang.
Also reichen dann auch auf keinen Fall diese 5 Wochen im Jahr, sondern das wäre eigentlich eine Übung fürs ganze Jahr.
Ganz gewiss. Und wir haben uns ja daran gewöhnt, wenn wir fasten, sich an Diät halten, der Linie wegen. Da werden Rezepte ausgetauscht, Diäten gemacht wieder. Hat damit nichts zu tun. Das kann das ganze Jahr machen. Hier geht es darum zu prüfen, jetzt Abstand nehmen von dem ganzen Wirrwarr der Welt. Mal in die Einsamkeit gehen, in die Stille, in die Frage, wie steht's um mich selbst, meine innere Versöhnungsbereitschaft, bin ich überhaupt versöhnt mit mir? Mag ich mich überhaupt? Mag ich diesen Gott? Das sind die Fragen. Denen mal nachgehen.
Auf die Fragen kommen wir auch gleich nochmal zurück. Sie haben gerade gesagt, man muss zur Ruhe kommen. Jetzt leben wir ja in einer sehr hektischen, unruhigen Zeit, geprägt durch Lärm und Medien, ständige Erreichbarkeit. Wie schafft man es denn, gerade in der Fastenzeit, aber auch sonst, wirklich einmal zur Ruhe zu kommen, um überhaupt diese Dimension erreichen zu können?
Das ist eine Frage der Überwindung. Ich war jetzt 8 Tage schwer krank, habe die Grippe gehabt und musste notgedrungenermaßen das Fernsehen abschalten, habe nichts gehabt, kein Handy, kein Fernsehen, kein Radio, nichts. 8 Tage nichts. Und siehe da, es geht wunderbar. Es funktioniert wunderbar. Ich brauche es gar nicht mehr. Nicht? Wenn man es mal gemacht hat, in dem Fall war es zwanghaft, mal gemacht hat, dann merkt man, oh, geht doch. Denn der Gedanke, was zu versäumen, man wäre jetzt ganz wichtig gebraucht, ne? Das ist ja ein trügerischer Gedanke, der stimmt ja gar nicht. Ich versäume nichts, werde nicht gebraucht, kann auch mir die Dinge warten lassen. Und wenn ich das mal erfahren habe, geht es mir gleich vielfach besser. Denn die Jugend heute ist vielfach Sklave geworden der digitalen Technik. Die Uni Bonn hat festgestellt, dass der Deutsche alle 8 Minuten aufs Handy guckt. Ich kenne Schüler, die gucken alle 3 Minuten aufs Handy. Die Angst, das zu versäumen. Und wichtig, da muss man posten, bei WhatsApp, Instagram. Man muss posten, sein Essen von gestern Abend fotografieren und präsentieren. Schaut mal her, habe ich gestern Abend gegessen. Hochinteressant, nicht? Was soll das? Das ist eine Kontaktaufnahme mit 1000 Freunden und keinem Freund. Die Einsamkeit pur. Die WHO hat inzwischen die Handysucht als Krankheit anerkannt.
Jetzt sagen die Jugendlichen aber, ich habe selber gerade noch eine 13-Jährige zu Hause, ich selber brauche das Teil eigentlich gar nicht, aber wenn ich da nicht mitmache, bin ich von meinen Freunden komplett abgeschlossen. Wie kommt man da raus?
Ja, da ist ein bisschen was dran, aber nicht alles. Denn sind das Freunde, diese 1000 Likes, sind das jetzt Freunde, die Followers? Diese Unverbindlichkeit feiert doch Urständ. Die Unverbindlichkeit und die Beziehungslosigkeit hat dazugenommen, nicht? Und wenn Sie draußen am Tisch sehen, 4 Mädchen sitzen draußen, trinken ja Coca-Cola, aber alle 4 tippen in ihr Handy rum. Die haben keinen Kontakt miteinander, die kontaktieren nur per SMS und am Tisch, nicht? Über die Tasten. Da ist ja keine, was heißt denn hier Freundschaft? Das ist ja kein Tiefgang, das ist ja vordergründig, oberflächlich und das kann nicht erfüllen. Das ist ein Irrtum, nicht? Wir haben jetzt in der Therapie wieder einige Jugendliche auch, die sind abhängig geworden von diesen Likes und diesen Feedbacks. Ne? Die brauchen das, um ihr Selbstwertgefühl, ihren Narzissmus aufzublähen. Wir haben eine Narzissmusgesellschaft bekommen, dank der Medien und der digitalen Technik. Da kommt einiges auf uns zu noch.
Das ist tatsächlich ein Problem, gerade bei Jugendlichen. Die fotografieren ja nicht mehr den Eiffelturm, sondern sie fotografieren ich vor dem Eiffelturm. Das ist tatsächlich ein Problem.
Also, Selfie.
Würden Sie empfehlen, erstens den Jugendlichen das Handy darauf zu reduzieren, was wirklich sinnvoll ist, also zum Beispiel mit bestimmten Freunden diese Was-geht-App zu benutzen und ansonsten sich herauszuhalten und die sozialen Medien grundsätzlich zu meiden? Oder wie kann man Jugendliche ein bisschen zum Fasten bringen, zum Handyfasten?
Sie müssen üben, am Tag mal immer weniger ins Handy reinzuschauen und das hinzuziehen, bis Sie es einigermaßen können. Und dann stellen Sie fest, es geht. Man muss es üben, sonst geht's nicht. Ja? Denn die Jugend heute erlebt nicht das Leben, sie dokumentiert es. Sie fotografiert alles, ne, tut zum Posten, aber hat es nicht erlebt. Da fehlt die Erlebnisfähigkeit. Ich war auf Sylt jetzt gewesen und ein Boot bringt die Touristen auf die Sandbänke, um die Robben zu schauen. 10 Männer waren an Bord, eine Frau dabei, die hatte kein Handy gehabt, als einzige kein Handy. Alle 10 Männer durften vorrangig an der Reling stattfinden, damit ihre Bilder machen konnten. Die Frau durfte nicht ran. So weit sind wir ja schon, nicht? Die Frau hat erlebt, hat das genossen noch. Die 10 Männer nicht, die wollten nur dokumentieren.
Das wundert mich immer bei Papstaudienzen, dass man nicht den Moment nutzt, um den Papst mal in die Augen zu sehen, sondern dass man sein Handy hinhält. Das ist so ein Moment, wo ich immer drüber nachdenke. Also würden Sie zum Beispiel Jugendlichen empfehlen, wir fasten jetzt mal soziale Medien und Handy?
Ja, unbedingt. Eine Lehrerin in einer Schule in Franken hat es gemacht, im letzten Jahr schon, ein Handyfasten für die Klassen verordnet, mit Erfolg. Es gab zunächst Proteste der Eltern, nicht der Jugendlichen, der Eltern. Aber es hat es durchgeboxt und es hat eine gute Resonanz gehabt. Ne? Alles theoretisieren bringt überhaupt nichts. Es muss versucht werden.
Also das war eine Empfehlung für Jugendliche. Rollen wir das mal so ein bisschen auf. Wenn man jetzt wirklich bewusst auf bestimmte Lebensmittel verzichten will, ist das ja relativ leicht zu bewerkstelligen. Aber Sie haben vorhin andere Dinge erwähnt, zum Beispiel etwas, wo ich immer Probleme mit habe, anderen nicht ins Wort zu fallen oder darüber nachzudenken, ob ich mich eigentlich selber liebe und mit mir selbst versöhnt bin. Was ist denn damit gemeint?
Ich stelle fest, dass viele Menschen sich nicht mögen, dass sie sich nicht kennen, denn kennen heißt ja auch lieben. Dass sie nicht versöhnt sind mit sich, ihrem Körper, ihren Fehlern oder den Nachbarn, dem Partner, wie auch immer, und da in Griesgrämigkeit und Rachsucht ihr Leben verwüten. Das macht ja krank. Es ist doch kein Zweck, zu beten und zu fasten und zu beten, in die Kirche zu rennen, aber unversöhnt zu sein. Das geht nicht. Die Basis ist die Bereitschaft, auch zu versöhnen, sich zu vergeben, was er mir angetan hat, sonst geht es nicht. Und die Mehrheit unserer Patienten ist nicht versöhnt. Sie sind verletzt durch die Partner, durch die Eltern, durch den Pfarrer von mir aus noch. Seit Jahren verletzt, mit ihren Traumatisierungen rumgeschleppt, ein Leben lang krank geworden. Und merken es nicht, sie haben es verdrängt, weggeblendet. Aber wir Fachleute merken sofort, diese Person ist zutiefst traumatisiert. Und dann sagen wir es auch und dann kommen die Tränen geschossen. Woher wissen Sie das? Da haben wir unsere Erfahrung, das spüren wir. Ihr Blick ist nicht da. Wo gucken Sie eigentlich hin?
Wie kann man das denn selbst merken, bevor man zum Therapeuten geht?
Gehe ich abends zufrieden ins Bett? Die Frage, gehe ich abends zufrieden ins Bett? Die von der Kirche empfohlene Gewissenserforschung macht ja auch keiner mehr. Die Gewissenserforschung hat ja Sinn. Wie lief der Tag heute ab? Was war nicht gut und warum war es nicht gut? Gibt es so einen Grund, mich um Vergebung zu bitten oder jemanden zu vergeben? Gibt es einen solchen? Dann soll ich es möglichst bald machen. Denn viele gehen unversöhnt ins Bett, schlafen schlecht und weiter geht's. Das schleppt sich so hin. Das macht krank. Dann sagen wir, Moment mal, Augen zu und durch. Wo ist dein Problem? Seit wann bist du gekränkt und verletzt? Wer hat dich so wehgetan? Wer war das? Dann kommt die Suppe hoch. Da waren die alle über Therapie, in den Therapien, in den Kliniken überall und nirgendwo wurde das Thema aufgearbeitet. In keiner Klinik in Deutschland wird das aufgearbeitet. In keiner einzigen. Die werden medikamentiert, Kur hier, Kur da, Wasser hier, Gespräche da, basteln, malen, Gespräche, Kur. Aber Versöhnung und Vergebungsbereitschaft, nix. Das kann doch nicht gut gehen.
Angenommen, ich stelle das jetzt wirklich selbst fest. Ich mache so etwas wie Selbstreflexion am Abend und stelle einen solchen Zustand fest mit einer Person. Was mache ich dann?
Ja, entweder rufe ich die Person an und bitte um Vergebung oder schreibe einen Brief oder sprach es im Geiste so, ich bete für die Person. Ich zum Beispiel bete für die Täter, die mir wehgetan haben. Ich sage, Herr, vergib ihm, aber gib sie erstmal Saures. Nicht ganz so.
Das könnte ich jetzt auch noch, ja.
Na ja, man muss ja mal ein bisschen mit Humor rangehen, nicht? Aber ich habe festgestellt, wenn ich dann einen Anruf mache oder ein Briefchen schreibe, kommt das immer gut an. Ich kenne kein Beispiel, wo das nicht gut angekommen wäre. Kein Beispiel. Im Gegenteil, selbst der Täter, der Grund hätte, selbst den Brief zu schreiben, war dankbar, dass ich einen Anfang gemacht habe. Denn den meisten Leuten fällt es sehr, sehr schwer, in die Demut zu gehen. Jetzt kommt der Brief und das eröffnet das Türchen. Dann ist man offen. Das ist ein kleiner Trick natürlich. Ich mache den Trick, weil ich weiß, er funktioniert. Aber wer ist in der Lage, in die Demut zu gehen und zu sagen, ich bin zwar nicht schuld, du hast mich gekränkt, aber ich bitte trotzdem für den Anteil meiner Schuld um Vergebung.
Das kostet große Überwindung.
Yes. Kann doch ein Hobby werden. Ist ein Hobby geworden von mir. Mache ich ganz gern.
Haben Sie so viel Ärger mit anderen Menschen?
Immer. Immer. Wer so offen redet wie ich, hat immer Ärger.
Und wie viele Versöhnungsbriefe und Anrufe machen Sie dann so täglich?
Für mich selbst vielleicht im Monat einen. Für die anderen Leute jeden Tag einen. Ich diktiere sogar am Telefon schon Briefe für andere Leute. Ich sage, Herr Pater, können Sie mir helfen, den Brief aufzusetzen? Ich sage, ja, ich diktiere Ihnen den Brief. Das geht auch ganz gut, ja. Wir sollten die Dinge mit Humor nehmen. Wir sind so verbissen geworden, alle so rechthaberisch. Mein Gott nochmal, nicht? Ich denke, wenn ich morgens aufstehe, die Nacht war schlecht, die letzten 8 Tage waren schlecht, habe nie geschlafen, Katastrophe ist das ja. Ne? Dann kann ich vor Gott auch schimpfen. Herr, die Nacht war scheiße, Entschuldigung. Aber man kann auch sagen, Herr, die Nacht war beschissen, eine Katastrophe, aber Tausende haben kein Bett. Danke.
Aber in diesem, sagen wir mal, zufriedenen Zustand waren Sie ja nicht immer. Sie haben mal selber gesagt, Sie hätten eine Zeit lang, ich glaube es waren 3 Jahre, gemotzt, weil Ihr Leben nicht zufriedenstellend war. Wie sind Sie da rausgekommen?
Nur 3 Jahre? So?
Okay. Ich glaube, Sie haben 3 Jahre gesagt. Oder waren es 5? Ich müsste nachsehen. 3 oder 5?
Als ich gemerkt habe, so geht es nicht mehr weiter, bin ich mal in die Stille gegangen, in den Wald, in die Einsamkeit, 14 Tage, ganz allein. Und da ist dann die Kurve gekommen. Da kam es denn, sei jetzt nicht so eingebildet, sei jetzt nicht so eitel, was weiß ich. Ne? Geh mal in die Knie. Ne? Und da habe ich mal Revanche gemacht, eine Revision de vie, ne? Ein Rückblick des Lebens und habe eine Generalbeichte abgelegt und sozusagen den Abschluss gemacht, ne? So eine Art Zäsur gesetzt. Dann konnte ich neu beginnen, tabula rasa, neu beginnen. Das ist ungemein einfach.
Aber aus dem Glauben heraus, das war die Voraussetzung dafür.
Ja, ja.
Eine Sache interessiert mich noch, in Ihrer Biografie stand, Sie hätten mal eine T-Shirt-Fabrik in Tunesien mit aufgebaut. Was war denn das?
Das war die Flucht aus dem Wohlstand. Ich bin weggelaufen 1980 nach Tunesien, habe eine T-Shirt-Fabrik gebaut bei Hammamet. Und wollte nichts mehr zu tun haben mit Oberstudienrat und Praxis und Schule und den ganzen Kram. Bin geflüchtet. Und Gott sei Dank hat dann der liebe Gott mir einen Engel in den Weg gelegt und mich zurückgeholt, indem der Teilhaber, ein Tunesier, mich betrogen hat. Ich musste das ganze Land zurückgeben an den Gouverneur und bin zurückgeflogen nach Deutschland, habe eine Praxis aufgebaut und neu begonnen. Das war eine Episode, die Gott sei Dank gebremst hat.
Wie kann man denn so etwas, was Sie getan haben, 14 Tage in den Wald gehen und aus dem Glauben heraus dann eine Umkehr finden, schaffen, wenn man nicht gläubig ist? Geht das überhaupt?
Weiß ich nicht. Es müsste gehen, glaube ich. Es müsste gehen. Denn ich kenne ja auch Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, die recht zufrieden sind, ausgeglichen sind, versöhnt sind. Die gibt es durchaus. Ne? Man kann sogar manchem frommen Mann sagen, guck mal diesen unfrommen Kerl an. Das ist ein Vorbild für dich. Du rennst in die Kirche da und gehst beten, bist unversöhnt und knatschig und der ist so ausgeglichen. Es geht offenkundig auch ohne Gott ganz gut. Aber Gott braucht uns nicht. Aber wir brauchen Gott letztlich. Ne? Es ist ein Versuch. Und wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, geschieht nichts. Wir müssen unseren Patienten oft den Leidensdruck erhöhen, dass das passiert. Ne? Denn viele kommen zwar zu uns, bitte helfen Sie uns, aber verändern Sie uns nicht. Dann sage ich, ja, von wegen. Nicht? Wenn der Leidensdruck so groß gemacht bei den Leuten, bis sie auf den Boden kriechen und dann sind sie bereit, Therapie zu machen.
Also wenn man zu Ihnen kommt, wird das Leid erstmal größer.
Ja.
Das ist sehr beruhigend. Da therapiere ich mich doch besser selbst. Jetzt nutzen ja viele Menschen, um auf die Fastenzeit wieder zurückzukommen, diese Zeit, um tatsächlich was für sich selbst zu tun. Eine Diät, mehr Sport, mehr Bewegung. Wie kann man diese Zeit vielleicht dann nutzen aus kirchlicher Sicht, um diese Menschen über diesen bewussten Verzichtsversuch auch vielleicht ein bisschen mehr in die Religion wieder hineinzubekommen oder überhaupt in Kontakt damit zu bringen oder in Kontakt mit dem Ursprungsgedanken der Fastenzeit?
Da empfehle ich solchen Leuten, dass sie mit anderen gemeinsam einen Fastenkurs in einem Haus, wie bei uns im Palotti-Haus in Freising, mitmachen. In Gemeinschaft geht es leichter. Und es ist verbunden auch mit Impulsen. Da kommt eben einer, der gibt Impulse, man spricht drüber, man arbeitet gemeinsam, hat Gebet gemeinsam. Und diese gemeinsamen Erlebnisse, die sind es. Allein geht es nicht. Allein ist es schwierig. Sie brauchen da eine kleine Gemeinschaft, nicht zu groß. Wenn es geht, mit Schweigen verbunden, aber nicht nur. Und dann geht's.
Aber das ist jetzt nicht bewusst erstmal christlich gesteuert sozusagen, nein, sondern ein Angebot für jeden.
Richtig. Und dann kann man denn, wenn man will, durch die Hintertür noch Jesus reinbringen. Ne? Aber ich bin nicht der Freund dafür, für die Tricks. Ich warte immer, bis die Fragen kommen. Wir haben ja auch Gottesdienstangebote, wir haben ja auch Moslems im Haus und Patienten, die nicht christlich sind. Ne? Die fragen oft dann, darf ich denn mal mitmachen? Selbstverständlich können Sie mitmachen, kommen Sie. Ne? Und das ist der gute Punkt. Wenn das passiert, ist das gut.
Sie haben ja gesagt, dass sobald man bewusst auf etwas verzichtet, man seinen Geist sozusagen weitet für andere Dinge. Was für Fragen kommen denn da, wenn die Leute, die dann eben in diesem erweiterten Bewusstseinszustand sind, sozusagen durch den Verzicht, mit welchen Fragen kommen die Leute? Wie versuchen sie sich der Sache anzunähern?
Die Fragen sind unterschiedlich. Die gehen von, Herr Pater, gibt es eigentlich einen Gott, wenn er so viel Leid zulässt? Das ist die eine typische Frage. Die kommen mit dem Gottesbild nicht klar, dass Leid zulässt. Ne? Die anderen sagen, was für einen Sinn hat eigentlich mein Leid? Können Sie mir mal helfen, mein Leid zu erklären? Das ist die benachbarte Frage dann. Und dann kommen so Fragen wie etwa, wie geht Beten? Viele können nicht mehr beten, die brauchen dann Texte. Und manchmal, ich mache die Gebete oft frei und dann merke ich oft, und dann kommen sie, Herr Pater, dieses Gebet, das kann ich das haben? Dann merke ich sofort, hier ist Not, die brauchen Gebete. Ja. Und dann kann man das Angebot ja machen. Ich bin dafür, wohldosiert, eher weniger als mehr, das anzubieten, sonst zerschlagen wir. Und was zu schnell zu fromm kommt, hält nicht. Das ist ein Strohfeuer, das hält nicht.
Wir leben ja, das hat man schon erwähnt, in einer sehr unruhigen und hektischen Zeit und wir sind geprägt von Überfluss, von Genuss und eben von dieser Selbstzentriertheit. Merken Sie in Ihrer täglichen Arbeit, dass mehr Menschen das Gefühl haben, ein sinnloses Leben zu führen und mehr Menschen auf Sinnsuche sind oder hat sich in den letzten Jahren da wenig verändert?
Die Sinnfrage nimmt zu. Unsere Patienten, die zu uns kommen aus ganz Europa, zwischen 18 und 80 Jahre alt, haben oft das Problem, dass sie ihre Probleme nicht einordnen können. Die haben da keinen Sitz im Leben. Ne? Die brauchen eine Art Struktur. Nicht? Dann brauchen sie Gemeinschaft. Oft sind sie isoliert, einsam. sind depressiv. Burnout hat zugenommen, Erschöpfungsdepression. Die Menschen sind gejagt und getrieben, wagen nicht mehr Nein zu sagen aus Angst, den Job zu verlieren. Sie sind brav angepasst. Und die ganz Frommen sind extrem brav angepasst und ganz krank. Nicht? Wer nicht gelernt hat, Nein zu sagen und zu motzen, wird krank.
Das heißt, Religion schützt vor dieser Situation überhaupt nicht?
Leider nicht. Denn viele haben die Religion falsch verstanden. Unterscheiden Sie mal zwischen religiös und spirituell. Der religiös ist der Fromme, der braucht Paragraphen, Vorgaben, Gesetze. Da hat man was in der Hand, ein Geländer zum Festhalten. Der Spirituelle braucht das nicht. Der braucht auch keinen Kirchgang. Dessen Verhältnis zu Gott ist so persönlich, innerlich, der braucht das Äußere gar nicht. Der lebt auch gesünder und freier. Ne? Aber der Fromme kann das nicht vertragen. Das ist für den nicht zu verstehen. Und dieser Unterschied, religiös oder spirituell, kapieren viele nicht. Ich sage, sag mal, ein bisschen spirituell, nicht so religiös. Du bist zu fromm. Nicht? Sie als Priester sagen das? Ja, leider. Ne? Ich ertappe mich dabei, dass Priester die Christen zu mehr Frechheit animieren muss. Sag bitte mal mehr Nein. Du bist zu wenig trotzig. Wo ist dann dein Menschsein? Du bist ja wie Pudding. Die haben Angst vor Sympathieverlust. Die Angst, Sympathie zu verlieren, ist das deutlich schlimmste Damoklesschwert. Was denken denn die Leute? Ja und? Was denkt Gott von dir? Interessanter. Herr Pater, was denken denn die Leute? Und was denken die? Ja, was sagen Sie? Ich denke überhaupt nicht. Ich bete.
Das sind interessante Tipps, die Sie da geben. Wenn jetzt diese Menschen, die merken, mich interessiert zu sehr, was andere Leute von mir denken und mich interessiert vielleicht zu wenig, was Gott von mir denkt oder mein Verhältnis zu Gott, wenn die Leute das merken, was können sie zum Beispiel in der Fastenzeit konkret tun, um das zu ändern?
Zu ändern die Angst vor dem Sympathieverlust, wenn andere falsch denken könnten. Diese Frage, was denken die Leute, stammt ja aus einem falschen, eitlen Selbstbild. Der Eindruck, immer bestens einen guten Eindruck zu machen zu müssen, immer gut dazustehen, geliebt zu werden, Sympathien zu kriegen, ist ein Stress. Nicht einmal Gott macht es allen richtig. Ja? Da wollen wir als allen richtig machen. So ein Quatsch. Ja? Bleib mal du selbst. Du hast ein Anrecht auf Schwächen und Grenzen. Du darfst auch mal Nein sagen. Auch Fehler machen. Das wird kein bisschen am Lack kratzen. Denn wenn du glaubst, dass deine Misserfolge, deine Fehler am Lack kratzen, dann hast du einen Fehler gemacht, einen Irrtum. Du glaubst immer, dass du erst vollkommen bist, wenn nichts passiert. Du bist auch so vollkommen, unvollkommen. Nicht? Weg von diesem entsetzlichen Druck, es allen recht zu machen und immer guten Eindruck zu machen. Das hat mit Demut was zu tun und mit der Selbsterkenntnis. Ich mag mich so, wie ich bin, mit meinen Macken. Ich arbeite dran, aber das macht mich nicht kaputt. Der Perfektionismus, den viele haben, ist ein Faktor von Burnout. Perfektionisten definieren ihr Selbstwertgefühl über die Erfolge. Was nicht hundertprozentig geht, machen die erst gar nicht. Das ist ja Stress pur. Also wenn ich ein Perfektionist wäre, würde ich nie Bücher schreiben.
Also Sie empfehlen ein bisschen mehr Gelassenheit.
Unbedingt. Mehr Gelassenheit, mehr Freiheit auch für die Fehler. Gott liebt mich auch so, wie ich bin. Ne? Und ich meine, dass eine Sünde, die mich weckt, wertvoller ist als eine Tugend, an der ich einschlafe.
Auch das wäre ja wieder exakt das Gegenteil von dem, was zum Beispiel in den Medien kolportiert wird. Ich denke da immer an diese Drei-Wetter-Taft-Frau, die also von morgens 6 bis nachts um 12 perfekt gestylt, geföhnt, hat noch die Kinder weggebracht und sieht immer top aus. Ich frage mich abends immer, wie die das geschafft hat. Sie empfehlen jetzt mehr Frechheit. Ich kenne viele Christen, die tatsächlich versuchen, die Fastenzeit sinnvoll zu nutzen, die sich aber nicht trauen, das in ihrer beruflichen oder privaten Umgebung zuzugeben, sondern dann immer so ein bisschen schummeln. Die also dann, also ich kenne zum Beispiel jemanden, der in einem Skatclub ist und da wird natürlich immer Alkohol getrunken und in der Fastenzeit möchte er das nicht. Und er hat jedes Jahr Schwierigkeiten, seinen Skatbrüdern zu sagen, ich trinke jetzt alkoholfreies Bier oder was ganz anderes. Da traut sich das kaum. Wie kommt man denn aus der Nummer raus?
Wer so denkt, hat ein sehr schwaches Selbstwertgefühl, ein sehr schwaches. Er ist abhängig geworden, er ist Sklave geworden der anderen. Der lebt nicht, der wird gelebt. Wenn er dann gestorben ist, hat er nicht gelebt. Ne? Den Mut zu haben, nein, ich werde jetzt 5 Wochen lang alkoholfreies Bier trinken, basta. Das kann er und er wird Respekt bekommen. Er wird letztendlich Respekt bekommen. Allerdings, ich bin gegen ein zwanghaftes, übertriebenes Fasten. Ich hatte Geburtstagfeier gehabt und eingeladen ins Restaurant, es war mittwochs, und einer isst nichts. Ich sage, warum isst er nichts? Ich faste mittwochs, Medjugorje-Fasten. Aha. Wie wäre es, wenn du auf das Opfer verzichten würdest und mit isst? Das ist das größere Opfer für dich. Nein, ich faste mittwochs. Du beleidigst mich. Ich gebiete dir zu essen jetzt. Dein Fasten ist nicht spiritueller Art. Das ist ein Gesetz jetzt. Schäm dich. Ja? Denn der Franz von Assisi hat das ähnlich erlebt und hat dem Bruder gesagt, lieber Mitbruder, du hast einen Gast gehabt, der durfte essen. Du hast nicht gegessen, weil du fasten wolltest. Beschäme nicht den Gast. Ich gebiete dir zu essen.
Wobei viele Leute das ja eigentlich nur dann durchhalten können, wenn sie das in dieser Zeit zum Gesetz erheben. Das ist sonst schwierig.
Ja, es gibt so skrupulanten Typen, die alles im Gesetz machen, nicht? Die den lieben Gott gefallen wollen, durch Leistungen. Das ist keine Gottgefälligkeit. Ne? Nee. Das Verhalten Jesu war da ganz weltlich, ganz anders, nicht? Er war gegen Gesetzlichkeiten, gegen Zwanghaftigkeiten. Ne? Das ist, da müssen wir auch gucken, wie viel unserer religiösen Praktiken sind durchsetzt mit Ängsten vor Gottes Strafe. Mit Zwängen, Gott gefallen zu müssen, den Himmel zu verdienen, den krieg ich geschenkt. Glaubt kein Mensch, ne?
Doch.
Ja.
Das mit dem Gesetz, wie gesagt, ist für viele Menschen deswegen so wichtig, weil sie es sonst einfach nicht durchhalten. Also würden Sie sagen, wenn der Mensch zwischenzeitlich die Fastenzeit mal nicht durchhält, ist er kein schlimmerer Sünder als jeder andere auch und kann das gelassen ertragen.
Im Gegenteil, ist sogar sehr gut, wenn er es nicht durchhält. Denn die Gefahr ist groß. Wenn er jetzt 50 Tage fastet und am 45. Tag kriegt er einen riesen Hunger auf Bier und Gier auf Wurst und Durst. Und dann sagt er, nein, noch 5 Tage halte ich dann durch, dann habe ich es geschafft. Und dann merkt er plötzlich, oh, ich bekomme einen geistlichen Hochmut. Nein, das darf nicht sein. Ich breche das Fasten ab, esse die Wurst und lösche den Durst mit der Wurst. Er kann nie sagen, ich habe es bis zum Schluss durchgezogen. Diesen Hochmut kann er sich nicht leisten.
Sie haben gerade Jesus erwähnt. Jesus ist ja in die Wüste gegangen, was ja auch ein bisschen Vorbild für unsere Fastenzeit ist. In der Wüste ist er 3-mal vom Teufel versucht worden. Was sagt uns das für unsere Fastenzeit?
Dass wir bestimmt 4-mal versucht werden. Das heißt, wir werden ständig versucht. Diese 3 Versuchungsbilder, die da in der Bibel stehen, sind ja klassische Bilder, die heute bedeuten, dass wir sein wollen wie Gott, dass wir Gott versuchen wollen, dass wir Magie machen wollen. Das sind die 3 klassischen Versuchungen. Nein, wir werden immer versucht. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn wir mal in die Sünde fallen. Nicht? Nun sollten wir mal aufhören zu jammern und dann 1000 Putzbäume zu schlagen, um Gott zu besänftigen. Gott hat längst verziehen, aber wir haben uns nicht verziehen. Zu uns kommen Leute beichten zum 10. Mal. Herr Pater, hat Gott wirklich verziehen? Ich habe das Gefühl, ich muss es nochmal beichten. Nee, Gott hat verziehen, aber sie haben sich nicht verziehen. Das ist ein verkappter Hochmut. Hochmut, wieso? Na, sie denken so, wie konnte ich das nur tun? Das verzeihe ich mir ja nie. Das ist Hochmut.
Also, dass Gott mir verzeiht, aber ich mir selber nicht, ist Hochmut.
Ja.
Wissen wir für die nächste Beichte. Nein, ist richtig. Kommen wir nochmal auf Fastenmethoden zurück. Man kann, wie gesagt, auf kulinarische Dinge verzichten. Man kann aber auch zum Beispiel, um sich selber aufzuräumen, könnte man da vielleicht auch das nach außen ein bisschen zeigen, dass man ein bisschen Ordnung in sein Leben bringt. Wäre das auch eine Methode des Fastens?
Ja. Also ich kann es mir gar nicht leisten, jetzt weniger zu essen. Ich darf nichts, ich muss Gewicht zunehmen. Ich habe 8 Kilogramm abgenommen jetzt. Ich muss essen, ich darf das gar nicht. Also mein Fasten ist dann eher im Gebet, intensiveres Gebetsleben. Und da ich eher ein ordentlicher Mensch bin und aufgeräumt bin, ist das Thema für mich nicht. Ich muss nicht aufräumen, bei mir ist immer aufgeräumt. Aber ich empfehle vielen Leuten, mal aufzuräumen. Denn die häusliche Unordnung ist ein Spiegelbild der Seelischen. Und ich kann Ihnen eins sagen, sage mir, wie es bei dir im Auto aussieht und ich sage dir, wie es bei dir in der Seele aussieht.
Das würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben.
Ja, es gibt Ausnahmen.
Wenn Sie Kinder haben und Jugendliche, die Auto fahren, dann würde ich das also glatt bestreiten. Aber wäre es tatsächlich so eine Möglichkeit, dass man sagt, ich gehe jetzt nach Hause und räume mal meinen Schreibtisch auf und bringe damit auch ein bisschen Ordnung in mein Seelenleben in der Fastenzeit?
Ja, ich muss Ihnen sagen, wenn ich Wohnungen besuche und die, so sehe, die Einrichtung, das Chaos und dergleichen mehr, dann wundere ich mich nicht, wenn die Menschen sagen, dass sie sich insgesamt nicht so wohl fühlen, aber nicht wissen, warum nicht. Dann sage ich, könnte es sein, dass diese Wohnung und dieses Chaos hier ein bisschen Spiegelbild, ein bisschen Feedback gibt auf ihre Stimmung. Räumen Sie mal auf, weniger ist mehr, mal weg damit. Ein Zimmer lebt auch von den Nichtvorhandenen. Luft und Licht muss dahin und schon wird ihre Seele freier werden. Meine Mutter hat immer eine Wohnung gehabt, da war in keinem Raum in der Mitte was gestanden. Da war in der Mitte immer frei. Es gab keinen Tisch in der Mitte, da war immer frei. Ein Teppich, Rand standen die Sachen. Alle Räume hatten in der Mitte nichts. Und der Eindruck der Besucher war, Gott, ist das hier so frei? Ist ja wunderbar. Da kann man mal atmen. Und dann kamen die auf die Idee, das mache ich auch mal. Aber selbst mal drauf kommen, ne? Wir sind zu vollgestopft, die Schubladen. Die Kisten, die Kartons, der Dachboden, die Garage, immer nur vollgestopft. Warum? Man weiß ja nie, ob man es nicht gebrauchen könnte.
Stimmt.
Man braucht es nie.
Es gibt so eine Regel, wo man sagt, wenn etwas 5 Jahre nicht benutzt worden ist, kann man es auch wegschmeißen, denn dann
Richtig.
Braucht man es ohnehin nie wieder.
Ein neues Buch bei mir im Regal hat zur Folge, dass ein altes raus muss.
Also entrümpeln und ausmisten, ausdünnen wäre tatsächlich auch eine Methode, um vom äußerlichen Zeichen zum innerlichen Entrümpeln zu kommen, gerade in der Fastenzeit.
Unbedingt.
Wenn ich jetzt solche Dinge getan habe und versucht habe, eben auch mich spirituell zu verbessern, sozusagen in der Fastenzeit, wann weiß ich, dass ich Erfolg hatte? Wie muss ich mich dann oder wie kann ich mich dann zu Ostern fühlen, ohne hochmütig zu sein?
Ja, das Kriterium ist, fühle ich mich besser, fühle ich mich runder, stimmiger. Das ist das Kriterium. Wie geht's mir? Die Frage des Stimmungsabhängigkeit, wie geht's mir jetzt? Seit ich das gemacht habe, geht's mir besser. Es ist klar, dass alle Hausfrauen aufatmen, wenn sie mal aufgeräumt haben. Das ist ein Logo, es muss nur bleiben, nicht? Immer die Frage ist, geht es mir jetzt gut oder nicht? Wenn es mir nicht gut geht, sofort fragen, warum geht es mir nicht gut? Und die meisten gehen der Frage nicht nach. Die gehen höchst im Kühlschrank und rein geht's wieder, ne? Wird zugegessen alles. Nein, nix. Horschen, warum geht's jetzt nicht gut? Prüf mal nach. Ne? Mir geschieht's oft so, dass ich 3 Tage lang denke, mir geht's nicht so toll, was ist nur los? Was hast du denn da für ein Problem? Warum geht es dir nicht gut? Da muss ich bohren, suchen. Und dann werde ich fündig. Ah, jetzt weiß ich es. Da war doch ein Gespräch vor 3 Tagen, das mir im Magen liegt. Das ist noch nicht ganz geklärt. Das ist es. Dann gehe ich ihm nach.
Dazu wäre aber tatsächlich nötig, dass man jeden Tag oder mehrmals in der Woche in sich geht und prüft, warum es nicht gut geht.
Allerdings. Das gehört zur Psychohygiene. Diese Gewissenserforschung, dieser Reinigungsprozess, diese Klärung sollten wir uns antun. Es ist eine Art Psychohygiene und Therapie. Das kann vor Krankheiten auch mich bewahren. Aber die Mehrheit macht es nicht. Die ist unter Stress und Druck, hat Termine, hat die Zeit nicht, fährt rein, fährt raus. Das häuft sich jetzt an, bis nichts mehr erkennbar wird. Und dann ist es schwierig.
Das bedeutet, wenn ich also mich zu Ostern nicht gut fühle, obwohl ich vieles äußerlich gemacht habe, habe ich innerlich was falsch gemacht. Was kann ich dann tun? Wie komme ich da wieder raus? Oder vielmehr rein?
Mich anrufen.
Ich wollte gerade sagen, mit dem, was Sie sagen, verhindern Sie ja, dass man zu Ihnen zur Therapie kommt. Jetzt müssen die Therapietipps kommen. Also ich stelle jetzt Ostern fest, ich fühle mich nicht gut. Ich bin nicht zufrieden, ich bin kein bisschen glücklicher geworden. Wie komme ich darauf festzustellen, was habe ich falsch gemacht?
Ich kann natürlich für andere Leute jetzt nicht die Lösung aufgeben, das kann ich nicht. Ich kann nur Wege und Möglichkeiten zeigen. Seit wann geht es dir nicht gut? Hat es etwas zu tun mit Gesprächen? Hast du was falsch gemacht? Hast du Kritik bekommen? Überlege mal, wo ist es denn jetzt? Ich denke, die Mehrheit spürt dann schon auch, wo es hier hinkommt. Glaube ich schon. Ja. Und wenn es dann wieder noch ein paar Tagen vergeht, okay. Es muss mir nicht immer gut gehen, muss ja nicht. Ne? Aber insgesamt ist die Tendenz, sich mehr Zeit zu nehmen, mal in die Stille zu gehen, sehr zu empfehlen. Denn die haben wir nicht mehr. Wir haben keine Zeit mehr für die Zeit, für die Stille, für das Nichtstun. Die kommen nach Hause, die Leute, Fernsehen an, Geräuschkulisse an. Warum? Auslassen. Nicht? Wir machen so vieles reflexhaft, ohne nachzudenken.
Also die Fastenzeit wäre zum Beispiel ein Einstieg, um dann weiterzumachen. Die Stille, die man sich dann dazu nehmen sollte, wäre ein Punkt. Was kann man weiter tun, um die Fastenzeit, angenommen man hat sie tatsächlich sinnvoll und so verbracht, dass man sich hinterher zufriedener fühlt, um diese Zeit dann weiterhin sinnvoll zu nutzen und auf diesem Weg weiterhin zu gehen?
Ich empfehle jedem, ein gutes Buch sich zu besorgen und das in aller Ruhe auch mal zu lesen. Jeden Tag mal ein paar Seiten zu lesen, sich Zeit zu nehmen, jeden Tag mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und ein Buch zu lesen. Das empfehle ich sehr. Nicht? Das macht ruhig. Es macht auch besinnlicher. Eine ruhige Ecke, wo man nicht gestört ist. Das ist eine Kultur, die wir uns wieder angedeihen lassen müssen. Wir tun das zu wenig. Nicht? Die Jugend kann nicht mehr lesen. Die Jugend kann nicht mehr lesen, auch nicht mehr rechtschreiben. Die Rechtschreibung ist eine Katastrophe. Nicht? Und die muss wieder lernen zu lesen. Die haben festgestellt, die Wissenschaftler, dass junge Menschen in der Schule nicht länger als 20 Minuten konzentriert arbeiten können, dann ist Ende. Ein Wahnsinn. Nicht? Und da mal zu sagen, Leute, Augen zu, entspannt hinsetzen, tief durchatmen und mal jetzt gar nichts wollen. Wir machen autogenes Training bei uns in Freising, mit den Patienten, autogenes Training. Manche machen es zum ersten Mal, empfinden das ganz super toll, aber nicht alle. Diejenigen, die voller Stress bis oben hin sind, kommen nicht immer in die Ruhe, die kommen nicht zur Ruhe. Da gelingt keine Entspannungsmethode. Sie sind dermaßen überdreht, dass man erstmal mal Sport machen muss.
Wie lange brauchen solche Menschen, wie lange dauert das, bis man dann tatsächlich mal schafft, zu dieser Entspannung zu kommen?
Der durchschnittliche Mensch braucht 2 bis 3 Wochen, bis er die tägliche Übung beherrscht. Andere brauchen länger und ganz wenige sollen es nicht tun, weil sie kommen nur noch in Stress.
Jetzt ist es aber so, wenn man dann mal bei diesem Training war oder bei solchen Tagen war und kommt dann zurück in sein altes Leben, hat sich daran ja eigentlich nichts verändert. Die Kollegen haben sich nicht verändert, der Druck, der Stress hat sich nicht verändert. Wie schafft man es denn, diese Entspannung und Gelassenheit, die man dann gelernt hat und versucht weiter zu trainieren, in dieses Leben hineinzutragen?
Ein ganz wunderbarer Punkt. Wenn unsere Patienten nach 3 Wochen nach Hause kommen wieder, kommen sie in ein unverändertes Milieu. Sie haben sich selbst verändert, aber zu Hause nicht. Bei einigen ist der Rückfall programmiert. Andere kommen wieder zu uns, wiederholen das Ganze, bis es funktioniert. Da muss man aufpassen, dass man sich was vornimmt. Wenn ich nach Hause komme, mache ich als erstes das. Die müssen nach Hause kommen mit einem Plan. Ich mache als erstes das. Das müssen sie uns alle schriftlich geben. Denn ohne Plan kommt der Rückfall. Die meisten haben als Punkt 1 aufräumen, Garage leer machen. Und dann geht's, dann kommt der Kontakt besser. Oder wir müssen den Partner, der zu Hause blieb, nachträglich bei uns einladen und ihn einweihen, dass er nicht anfängt, die Partnerin wieder zurückzuholen. Wir müssen auch den Partner damit reinholen.
Das sind ja dann zwei wirklich schwierige Punkte. Der eine ist, diese Gelassenheit selber zu bewahren. Und der zweite ist dann, diese Stärke, die wir vorhin schon erwähnt haben, zu haben, das dann eben auch in die Umgebung zu bringen und eben sich nicht mehr abhängig von den anderen zu machen. Das sind ja dann schon zwei wirklich persönlichkeitsverändernde Punkte, die unheimlich viel Kraft erfordern.
Ja, das ist richtig. Wir haben immer oft Angst, wir Therapeuten, was wird mit den Leuten, wenn die nach Hause kommen, denen geht es so gut jetzt hier, die sind wunderbar geheilt, fantastisch. Was passiert jetzt zu Hause, wenn die in das Milieu kommen? Und der Ehemann, der schon rumtobt, ne? Wir haben Fälle gehabt, wo die Ehemänner mich zur Sau gemacht haben, weil ihre Ehefrau so anders geworden ist. Also, da sage ich, okay, ich empfehle Ihnen, kommen Sie auch jetzt mal zu uns, dann wissen Sie warum, nicht?
Das heißt, Sie verursachen dann Beziehungskrisen mit Ihrer Therapie?
Ja.
Und dann?
Fortsetzung der Therapie.
Das machen naja, Sie aber nicht absichtlich.
Es ist nicht so schlimm, nein, nein. Wenn es so schlimm wäre, käme ja keiner mehr zu uns. Nein, nein. Also wir haben folgende. 20 Patienten nehmen wir an für 3 Wochen, mehr nicht. Und von 20 Patienten sind statistisch gesehen 2 unverändert. Aber über 10 sind als Gehalt entlassen. Der Rest braucht eine Nachbetreuung. So schaut es statistisch aus. Und die schon mehrfach austherapiert sind und die einfach nicht mehr zu therapieren sind und wir trotzdem sie nehmen, da staunen wir oft, dass ihnen trotzdem geholfen werden konnte, obwohl sie angeblich austherapiert sind. Dann frage ich mich, was haben die Kliniken denn gemacht mit denen, dass das nicht weiterging? Da ist einiges im Argen, muss ich sagen. Da ist einiges im Argen.
Dass zu viel an Symptomen herumgedoktert wird und zu wenig auf die Ursachen geblickt wird?
So ist es. So ist es. Das ist der Punkt. Und Sie machen zu wenig. Da gibt es vielleicht nur ein Gespräch pro Woche, ein bisschen Malen, Medikamente. Das kann es nicht sein. Wir haben also 5 Methoden. Massagen, Aufstellung, Einzeltherapie, Kunsttherapie, Gruppentherapie, Gebet, Körpertherapie, Atemtherapie, eine ganze Menge machen wir, sehr intensiv. Und Gottesdienste mit handauflegendem Gebet um Heilung. Echt? Und da geschieht nochmal ein Schuss. Und dann kommt hinterher das Feedback, dieser Gottesdienst am letzten Tag, der war es.
Müssen die Ihre Patienten dann aber ein Glaubensfundament mitbringen?
Nein. Die holen eins mit. Nein, wir machen keine Bedingungen. Wir werden auch keine missionieren. Keinen. Nicht. Es gibt Leute, die sagen, Herr Pater, muss ich jetzt da hinkommen? Nein, Sie müssen nicht. Aber irgendwann weiß ich ganz genau, es juckt die Neugier. Dann kommen Sie.
Also das, was Sie gerade beschrieben haben, ist dann sozusagen der Unterschied zwischen einer normalen Psychotherapie und Ihrer Einrichtung, die auf der Basis christlicher Psychotherapie arbeitet.
Das ist der Unterschied, ja. Wir behandeln 3 Punkte, die keine Klinik behandelt. Versöhnung, Selbstakzeptanz und Gottesbild. Die Mehrheit unserer Patienten hat ein falsches Gottesbild, ein krankmachendes, strafendes, einengendes Gottesbild. Das korrigieren wir. Sagt, diesen Gott gibt es nicht, vergessen Sie ihn. Nicht? Und dann kommt ich nach einem halben Jahr, bekommen die Feedbackbögen zurück. Da heißt es denn, mir hat sehr geholfen, dass Sie mein Gottesbild korrigiert haben. Ich kann jetzt viel besser leben.
Das heißt, das Gottesbild ist tatsächlich auch eine Ursache für psychische Schwierigkeiten.
Ich habe es nicht geglaubt, aber Sie sagen es. Ich habe es jahrelang nicht geglaubt, dass das Gottesbild tatsächlich unterschwellig mitschwingen kann bei Krankheiten. Wir haben es nie registriert. Ne? Und erst, ich dachte, nach 10 Jahren therapeutischer Erfahrung, da fehlt doch was. Da fehlt was an der ganzen Ausbildung. Dann habe ich gewagt, mal das Gottesbild mit reinzuholen und zu korrigieren. Dann haben die österreichischen Analytiker mich zur Sau gemacht in der Presse. Pater Müller ist ein Scharlatan, hat den Glauben in die Therapie einbezogen. Und 20 Jahre später wurde als Hauptreferent eingeladen beim Therapeutenkongress in Wien. So weit kann das gehen, nicht? Jetzt ist es hoffähig geworden. Das Gottesbild muss in die Therapie rein, wenn es ein krankmachendes ist. Und es ist leider bei vielen ein krankmachendes.
kommt das denn jetzt auch in den Fragenkatalog sozusagen von säkularen therapeutischen Einrichtungen?
Nein, das kommt nicht vor. Ich war selbst also in drei Kliniken als Patient eingeschleust. In drei Kliniken.
CD-Dienst und zwei
Kliniken. Das kam keiner vor. Bei keinem.
Das wäre dann natürlich eine Erklärung dafür, dass man manchen Menschen in solchen Kliniken nicht helfen kann.
Richtig.
Schraff runterziehen.
Richtig. Es ist ein Phänomen. Die Ärzte haben Angst, den Glauben mit einzubeziehen. Warum, weiß ich nicht. Nicht? Ich kann einen Patienten, der nicht versöhnt ist, nicht als geheilt entlassen. Das ist doch Unsinn.
Wir haben immer über die Begriffe Zufriedenheit und Glück gesprochen. Ist das das Gleiche oder wo liegt der Unterschied?
Glück ist eine Überwindungsprämie. Glück ist nicht ein Ziel. Das Kind geht nicht in Sandkasten spielen. Mama, ich gehe jetzt spielen, um glücklich zu sein. Das Glück stellt sich von selber ein als begleitende Maßnahme, wenn ich hingebungsvoll, absichtslos spiele. Wir Erwachsene können das nicht mehr. Wir können nichts mehr absichtslos, hingebungsvoll tun. Wir tun alles berechnend. Kommt es gut an? Werde ich gemocht? Kriege ich was dafür? Und schon ist das Glück aus. Glück kommt als Zustand von selbst rein, wenn ich hingebungsvoll, absichtslos mich an der Sache beschäftige.
Hat dann ein Erwachsener überhaupt noch eine Chance heutzutage, glücklich zu werden?
Ja, unbedingt. Wir haben jeden Tag neue Chancen. Ich muss nur runter von dem Level, was denken denn die Leute?
Gibt es so eine Art Wegweiser, dass man eben über die Fastenzeit hinaus immer weiter dran arbeiten kann, außerdem, was wir schon gesagt haben, zu einer persönlichen Zufriedenheit zu kommen, also darüber hinaus, dass man sagt, ich mache mich nicht mehr abhängig, ich arbeite an meinem Gottesbild, ich versöhne mich mit mir selbst und mit anderen. Was kann man noch tun, um diesen Weg weiterzugehen über das ganze Jahr?
Es gibt diese beiden Schlagworte, simplify your life, vereinfache dein Leben und entschleunige dein Leben. Das sind die beiden Dinge. Entschleunigen, nimm dir mal Zeit, nicht so stressig. Und tu es vereinfachen, nicht so kompliziert. Zum Vereinfachen gehört das Aufräumen. Ja, zum Entschleunigen gehört, sich mehr Zeit zu nehmen für ein Gespräch, für einen Spaziergang, für ein Buch, für ein Essen. Ja, wenn man das im Griff hat, dann haben wir den guten Weg gegangen. Das ist ein guter Weg.
Das wiederum geht nur, wenn ich das nicht alleine mache, sondern wenn ich meine Umgebung mit einbeziehe.
Das wäre ratsam und zu hoffen, dass sie dann mit einsteigt.
Ein wichtiger Satz, finde ich, ist immer, wenn mich jemand anruft oder mich jemand fragt, hast du Zeit für ein Gespräch, sage ich immer ja. Und die Leute wundern sich dann. Denn normalerweise, egal wo man hinkommt, sagen die Leute, nein, ich habe keine Zeit. Wäre das zum Beispiel ein Schritt, zu sagen, ich arbeite jetzt an mir selber, dass ich immer sage, egal wer kommt, egal wann, natürlich habe ich Zeit für dich?
Das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn Sie wirklich Zeit haben. Das wäre ein sehr guter Ansatz, sich Zeit zu nehmen und den Leuten das zu sagen, bei mir hast du Zeit, komm, ich höre zu. Das ist ein Balsam für die Seele. Denn wir haben alle Angst, abgewimmelt zu werden. Wir haben noch zu tun, noch einen Termin, dann geht's wieder los, nicht? Das ist eine Katastrophe, dieser Stress, nicht? Und wir gehen in eine Spirale hinein, die macht mal Puff. Ne? Wir sehen immer, die Leute sind krank geworden alle, weil sie nicht mehr den Weg sehen. Der Weg ist, wo ist mein Weg? Ne? Die wollen alles gleichzeitig zu viel. Und Geld. Viel verdienen. Ne?
Das wiederum gehört zu dem Punkt, es ist mir egal, was andere Leute von mir denken.
Ja, natürlich. Ich habe auch eine Zeit lang gekämpft gegen dieses Image-Denken. Nicht? Das nicht mal mein Image, mein Image im Arsch ist, nicht? Also einen guten Eindruck schinden. Muss ich das überhaupt? Für wen denn? Ich muss nur vor Gott gut dastehen. Für den Leuten doch nicht. Ne? Die können doch denken, was sie wollen. Ne? Und wenn die mich nicht mögen mit meinen Macken, dann mögen die überhaupt nicht. Denn einen Menschen mögen und lieben ist Brutto-Lieben, nicht Netto. Wir müssen den Menschen Brutto-Lieben. Wir wollen einfach nur Netto-Lieben. Nicht?
Was bieten Sie diesen Menschen in Ihrem Haus in Freising noch an? Sie haben das autogene Training erwähnt, Sie haben die Therapien erwähnt. Was bieten Sie Menschen noch an, um aus dieser Spirale raus zu einem sinnerfüllteren Leben zu kommen?
Uns ist aufgefallen, dass unsere Therapien, die wir Therapeuten anbieten, nur ein Teil ist. Viel wichtiger ist, was die Patienten untereinander machen, im Kellerstübchen, am Fußballplatz, am Kickerplatz, im Park, wo immer, im Zeitungsleseraum, was die untereinander machen beim Kaffee, die Gespräche untereinander, ihre Spaziergänge, die therapieren sich gegenseitig noch. Und das ist eine sehr wertvolle Geschichte, die uns die Arbeit abnimmt. Denn alle merken jetzt, ich bin nicht allein mit meinen Problemen, ich bin überhaupt nicht allein. Alle haben ein ähnliches Problem, das löst, das lässt aufatmen, nicht? Und das ist ganz wichtig, dass die Menschen frei atmen können, ohne Druck haben zu müssen. Bei uns können wir, also, die können wir uns im Hause frei sich bewegen, Tag und Nacht, alle Räume gehen, die können basteln, Tag und Nacht, alles verfügbar. Wir zeigen auch Filme, nicht? Also, da ist alles da, was man braucht. Wir haben eine Sauna noch, einen Fitnessraum, eine Bühne, am Schluss kommt ein Theaterprogramm, das sie selbst entwickeln auf der Bühne, selbst entwickeln. Und dann kommt es heraus, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich das kann.
Aber nicht als therapeutische Selbsthilfegruppe, oder?
Nein, nein, nein. Im Allgemeinen tun die Patienten uns Therapeuten dann auf der Bühne vergackeiern. Ne? Aber die merken dann, dass sie in ihren Liedtexten und Sketchen auf einmal doch etwas auf die Beine gestellt haben, was sie sich nie zugetraut haben. Und dieses Therapeutikum, das eine Therapeutikum Theater spielen, kommt noch dazu. Ne? Nichts ist umsonst.
Sie haben gerade noch einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, die Kommunikation unter den Menschen. Das ist ja für sein Seelenheil, für das Seelenheil des Menschen auch extrem wichtig, weil der Mensch ein kommunikatives Wesen ist. Auch da geht ja viel verloren durch die Technik.
Ja, durch die digitale Technik geht die verbale Interaktion, die geht verloren. Nicht leider. Und ich weiß nicht, worauf es hinläuft, ob wir überhaupt diesen Sensus verlieren werden, auf Menschen einzugehen und zu hören, was sie nicht sagen. Wir müssen fähig werden zu hören, was die Menschen nicht sagen, aber durch Mimik, Lautstärke, Tonfall zu verstehen geben. Nicht? Das ist eine Kunst. Wir haben sie verlernt. Ich habe es noch gelernt, ich kann es noch ganz gut. Und dann höre ich oft überraschenderweise von Leuten, Herr Pater, Sie kommen in so wenigen Sätzen auf den Punkt, hat noch keiner so direkt gesagt. Dann sage ich, ja, stimmt's denn? Ja, ja, es stimmt. Seien Sie doch froh, nicht? Ich habe es doch gelernt. Ne? Aber ich denke, die meisten können es nicht mehr, ne? Weil wir mit uns selbst beschäftigt sind, viel zu stark. Schauen Sie, wenn wir auf der Straße uns begegnen, ja, grüß dich. Ich war jetzt auf Teneriffa, super Geschichte. Teneriffa warst du, ich war auf Mallorca. Jetzt erzählen die immer nur von sich. Ne? Da geht keiner von den anderen ein. Das Tollste war im Krankenhaus, ich besuche eine Patientin, und werde Zeuge am Nachbarbett, dass die Patientin, deren Beine amputiert worden sind, den Besucher tröstet. Weil der Besucher hatte gerade eine Grippe und hatte Fieber gehabt und stöhnte. Und hat die amputierte Patientin den Besucher getröstet. Wo sind wir eigentlich?
Herr Pater Müller, sagen Sie noch mal kurz, was machen Sie dieses Jahr zur Fastenzeit? Sie sollen ja essen und trinken. Also was machen Sie?
Ich esse viel und trinke viel, ja. Ich werde einfach nur mal mehr in die Ruhe gehen, ein gutes Buch lesen und mal ein bisschen halblang machen. Mehr mache ich nicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.